Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Nur noch wenige Wochen, dann ist Chemnitz eine der Kulturhauptstädte 2025. Heute wurde das Programm vorgestellt, mehr dazu gleich. Außerdem, gestern Abend wurde im Landtag Sachsen-Anhalt über den Antrag der AfD entschieden, die Ideen- und Designschule Bauhaus vor dem 100-jährigen Jubiläum in Dessau neu zu bewerten. Und am Wiener Burgtheater kam gestern ein Roman der Schriftstellerin Sibylle Berg auf die Bühne. Wir beginnen die Sendung mit den Fotografien einer Frau, die sehr erfolgreich das eigene Schaffen mystifiziert und verharmlost hat. Leni Riefenstahl. Riefenstahl hat die nationalsozialistische Ästhetik maßgeblich mitgeprägt, zum Beispiel mit ihrem Propagandafilm über Olympia 1936 in Berlin. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs machte sie sich als Fotografin einen Namen. Vor allem ihre Bilderserie über die im Südsudan lebende Nuba-Gesellschaften sind auch heute noch bekannt, werden allerdings in der Gegenwart unter ganz anderen Vorzeichen betrachtet als noch in den 1960er Jahren, als sie prominent unter anderem im Magazin Stern abgedruckt wurden. Der Schriftsteller Navid Kermani, der vor einigen Monaten in den Nuba-Bergen unterwegs war, sagte zu den Riefenstahl-Bildern im Deutschlandfunk:
Und habe ja durchaus ein schwieriges Verhältnis zu diesen Bildern. Das ist ja wirklich Kolonialismus pur eigentlich, wenn man diese Bilder sieht. Leni Riefenstahl sprach auch immer von meinen Nuba, als wie sie von wilden Tieren spricht, die immer so zahm geworden sind. Oder so Gorilla-Forschern oder sowas. Das war alles sehr, sehr fragwürdig. Aber die Nuba selbst sind sehr dankbar, dass es die Bilder gibt. Also die sagen, wenn es die Bilder nicht gäbe, dann hätten wir gar kein Zeugnis von dieser Zeit. Und die finden diese Bilder auch schön. Das ist schon eine Ästhetik, die ihnen entspricht. Das ist eine sehr stark auch erotische Ästhetik. Also die Körper werden
glänzende Körper,
ausgestellte Körper, athletische junge Männer und Frauen.
Diese Ambivalenz ist auch das Thema eines Symposions, das heute und morgen zu den Nuba-Fotografien von Leni Riefenstahl veranstaltet wird. Organisiert von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die den Nachlass Leni Riefenstahls erforscht. Carsten Probst berichtet aus Berlin.
Aus der Sicht der deutschen Initiatoren dieses Forschungsprojektes zu Leni Riefenstahls Nuba-Fotografien ist die Ausgangslage eindeutig.
Leni Riefenstahl ist eine toxische Figur. Sie ist die berüchtigste Figur der NS-Kultur und nicht nur der NS-Kultur, sondern sie ist auch eine berüchtigte Figur des Kulturlebens der Nachkriegszeit.
Sagt Moritz Wullen, der Direktor der Berliner Kunstbibliothek, die zusammen mit dem Ethnologischen Museum die Fotografien aus dem Nachlass von Leni Riefenstahl verwahrt. Riefenstahls Blick und ihre Selbstinszenierung mit dem Volk der Nuba ist von einer exotisierenden Ästhetik geprägt, der Perspektive weißer Zivilisation, die die Menschen wie Studienobjekte behandelt. Aus Sicht von Juma Kundakomey vom Panuba Council, das über 50 verschiedene ethnische Gruppierungen vertritt, klingt das alles jedoch ein bisschen anders. Als Akademiker habe ich einige Zeit in Deutschland gelebt und kenne daher die Problematik von Leni Riefenstahl hier. Und ich danke den deutschen Institutionen, dass sie dieses Projekt mit uns begonnen haben. Aber dieses Projekt gehört nicht wirklich in diesen speziell deutschen Riefenstahl-Diskurs. Also beschäftigen Sie sich gern mit Ihrer Riefenstahl-Problematik. Wir kümmern uns um unseren eigenen Zugang zu diesen Bildern und darum, welchen Sinn sie für uns ergeben. Was ist, wenn die vermeintlichen Opfer der Bildproduktion von Leni Riefenstahl sich weniger als Opfer fühlen, sondern sogar Anspruch auf diese Bilder erheben? Juma Komey: Wir sehen in diesen Objekten und Bildern, dass sie uns eigentlich erlauben, viele neue Argumente zu finden, um uns mit unserer Geschichte zu verbinden, stolz darauf zu blicken, Nuba zu sein. Die Regierungen im Sudan haben im Verlauf dieser Geschichte immer wieder versucht, die Nuba-Völker in etwas anderes zu transformieren, bis zu dem Punkt, an dem sie die Identität der Nuba leugneten. Die Nuba sind seit Jahrhunderten Opfer kolonialer Ausbeutung, regionaler und innersudanesischer Konflikte geworden. Sie wurden versklavt und gerieten immer wieder, wie auch aktuell, zwischen die Fronten von Bürgerkriegen und Aufständen. Ihre Erfahrung ist die so vieler unterdrückter Ethnien. Ihre Geschichte, Kulturen und Sprachen werden systematisch verleugnet und dem Vergessen preisgegeben. Deshalb waren und sind ihnen die Bilder Riefenstahls zunächst einmal ein wichtiges Zeitzeugnis über ihre Vorfahren und die Natur ihrer Stammesgebiete. Paola Ivanov vom Ethnologischen Museum Berlin: Es wurde bei unseren Forschungen schnell klar, dass die Leute damals nicht wussten, was Leni Riefenstahl mit den Fotos und Filmen vorhatte. Die Nuba betrachteten sie wie eine fremde Großmutter, was respektvoll gemeint war. Sie sahen, dass sie in der Gegend herumreiste und irgendwelche Dinge tat. Aber als die Nuba dann später die Bildbände sahen, die Riefenstahl über sie weltweit veröffentlichte, fühlten sie sich von ihr ausgenutzt. In der Aufarbeitung der Geschichte des Kolonialismus und der NS-Ästhetik landen die Forschenden dieses Projektes nicht zuletzt beim Urheberrecht. Formell haben die Nuba natürlich die Bilder nicht gemacht, aber ohne sie gäbe es sie schließlich auch nicht. Paula Ivanov. Die Nuba betrachten die Bilder, die Riefenstahl von ihnen gemacht hat, als ihre eigenen. Und das ist etwas, das wir bei unseren Forschungsprojekten immer beachten müssen. Wenn wir mit diesen Menschen zusammenarbeiten, die unter der kolonialen Herrschaft gelitten haben, bedarf es eines grundlegenden Versöhnungsprozesses. Das müssen alle deutschen und europäischen Teilnehmenden an diesem Projekt berücksichtigen. Könnte man Riefenstahls Filme und Fotografien also wie Kulturschätze aus der Region betrachten und sie nun quasi an die Nuba restituieren als Teil ihres kulturellen Erbes? Und muss man eine kolonialistische Riefenstahl von einer NS-Riefenstahl trennen, weil ansonsten ihre NS-Ideologie relativiert würde? Die Forschung ringt hier erkennbar mit ihren Standards und vorsichtshalber sagen auch die deutschen Nachlassverwalter Riefenstahls, das Berliner Symposium, es wird sicherlich noch keine endgültige Lösung dafür bringen.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz erforscht die Nuba-Fotografien aus dem Nachlass von Leni Riefenstahl. Carsten Probst hat beim Symposium zugehört. Zum dritten Mal ist eine deutsche Stadt europäische Kulturhauptstadt. Chemnitz hat sich für das Jahr 2025 gegen diverse Bewerber durchgesetzt. Und das ist für die Stadt in Sachsen auch eine Chance, das Image loszuwerden, das in jüngster Zeit, 2018 um genau zu sein, auch von rechtsextremen Ausschreitungen geprägt wurde. Dabei hat die von der Textilindustrie geprägte Stadt durch ihren Reichtum auch eine bedeutende Geschichte als Kulturstandort, unter anderem mit den Kunstsammlungen Chemnitz. Heute nun hat Chemnitz die Pläne für das Kulturhauptstadtjahr vorgestellt und Alexandra Gerlach hat für uns zugehört.
Hallo. Die Vorstellung des Programms beginnt mit Conny.
Ich bin Conny, fast 72. 1979 bin ich in die Stadt Karl-Marx-Stadt gekommen, wegen der Liebe.
Conny war Krankenschwester bis zur Rente. Jetzt tanzt sie mit in einem der neuen Kulturhauptstadtprojekte für Senioren. Die ganze Stadt soll in Bewegung kommen. Das ist das Ziel der Macher des Kulturhauptstadtjahres 2025 in Chemnitz. Das ist der Ansatz, der sich im kommenden Jahr durch fast alle der 150 Projekte und der rund 1000 Veranstaltungen ziehen wird. Fünf große Themen prägen das Programm. Hashtag 3000 Garagen zeigt Chemnitzer Garagen als soziokulturelle Archive, kreative Räume und Orte der Begegnung. Der Kunst- und Skulpturenweg Purple Path bringt 38 Dörfer und Gemeinden im Erzgebirge auf die europäische Landkarte. Mit neuen Kunstwerken bekannter regionaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler, die sich aktiv mit der Geschichte des Ortes auseinandersetzen. Kurator Alexander Ochs.
Wir platzieren Kunst, die besteht aus Materialien, die aus dem Berg kamen. Das heißt aus Zinn, aus Silber, aus Kaolin. Wir ordern nicht Kunst, aber ich finde Kunst, mit der ich Geschichten erzählen kann, ohne sie zu instrumentalisieren.
Aufgebaut werden die Kunstwerke jeweils mit den örtlichen Bauhöfen. Eingeweiht wird mit einem großen Fest, alles gemeinsam und vor Ort. Weitere Themenschwerpunkte des Programms im Kulturhauptstadtjahr sind neue sogenannte Maker-Hubs als Kreativorte, die sich mit dem gemeinsamen Handwerken, der Mode oder anderen Gewerken widmen. Im Projekt Gelebte Nachbarschaft geht es um nachhaltige Stadtentwicklung. Es werden unter anderem Apfelbäume gepflanzt. Die Europäische Werkstatt für Kultur und Demokratie ist das Herzstück. Die Gesellschaft in Bewegung bringen, Selbstwirksamkeit vermitteln. Es geht um den Austausch der Generationen und um Kooperationen über Grenzen hinweg. See the Unseen, das Unsichtbare sichtbar machen, das ist das Motto dieses Kulturhauptstadtjahres 2025 in Chemnitz. Und es passt perfekt auf diese Stadt, die bis zum Zweiten Weltkrieg eine der reichsten deutschen Kommunen war. Nach der fast totalen Zerstörung kam der Neuanfang. Aufbau einer sozialistischen Musterindustriestadt mit neuem Namen. 1989 der nächste Bruch. Innerhalb von wenigen Jahren gingen rund 80.000 Industriearbeitsplätze und viele Einwohner verloren. Transformation ist hier kein Fremdwort. Der ständige Wechsel hat die Stadt geprägt und viele Menschen gezeichnet. Hier setzt die Kulturhauptstadt an. Sie will mit ihrem Programm die Menschen rausbringen. Und viele machen mit.
Liebe Gäste, wir haben die Vergangenheit nun hinter uns gelassen. Und jetzt möchte ich Sie bitten, zu uns runterzukommen.
Ich habe die Vision, alle hier Geborenen bleiben in der Stadt und machen sie jünger.
Dass alle Chemnitzerinnen und Chemnitzer endlich wieder stolz auf ihre Stadt sind.
Dass sie sich auf Augenhöhe und respektvoll begegnen.
Und auch Oberbürgermeister Sven Schulze erhofft sich neben internationaler Aufmerksamkeit und vielen Touristen in der Stadt einen mentalen Aufschwung für Chemnitz.
Kultur kann Teilhabe heißen, aber auch die Überwindung von gesellschaftlichen Spaltungen. Und Kultur kann am Ende auch diejenigen aktivieren, die sonst vielleicht nicht so mit dabei sind. Und das ist unser Ziel.
See the Unseen bringt Chemnitz und 38 Gemeinden im angrenzenden Erzgebirge zusammen und strahlt auch in Projekten über die Grenzen nach Polen und Tschechien hinaus. Ein Ansatz, der Barbara Gressler, die die Europäische Kommission beim Bund vertritt, besonders freut.
Also die Region auch zum Leuchten zu bringen mit der Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes.
Einander begegnen und verstehen. In der Stadt, der Welterbe-Montanregion Erzgebirge und über die Grenzen hinweg. Das ist der Plan für 2025 und darüber hinaus.
Über das Kulturhauptstadtprogramm 2025 der Stadt Chemnitz berichtete Alexandra Gerlach. Im Mai eröffnete in Weimar eine dreiteilige Ausstellung zum Thema Bauhaus und Nationalsozialismus. Damit stellte die Klassikstiftung Weimar, zu der das Bauhausmuseum gehört, auch Forschungsergebnisse zum Thema vor. Denn nach den Feierlichkeiten zu 100 Jahre Bauhaus 2019 wurde klar, dass dieses Thema bislang deutlich zu kurz kam. Die Ideen- und Designschule wurde einerseits von den Nationalsozialisten verfolgt, andererseits gab es aber auch Bauhäusler wie Fritz Ertl, der NSDAP-Mitglied und stellvertretender Leiter der SS-Zentralbauleitung in Auschwitz war. Die Geschichte des Bauhauses ist also durchaus ambivalent. Die AfD hat gerade einen Antrag in den Landtag von Sachsen-Anhalt eingebracht, der einen anderen Umgang mit den Feierlichkeiten in Dessau fordert. Dort hatte sich das Bauhaus 1925 niedergelassen, nachdem es von der damaligen rechtsnationalen Thüringer Landesregierung aus Weimar vertrieben worden war. Das Bauhaus, so behauptet es die AfD, sei ein Irrweg der Moderne. Es ist kaum anzunehmen, dass sich die Partei mit der Geschichte der Schule wirklich auseinandergesetzt hat. Über den Antrag wurde gestern Abend abgestimmt. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach war dabei.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17, Irrweg der Moderne, für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Bauhaus.
Hans-Thomas Tilschneider, der kulturpolitische Sprecher der AfD, trägt eine 15-minütige Abrechnung mit dem Bauhaus vor. 1925 zog die weltberühmte Designschule von Weimar nach Dessau. Ein 100-jähriges Bauhausjubiläum steht also nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt an. Kein Grund zum Feiern, sagt der AfD-Politiker Till Schneider, der antisemitische Codewörter wie Globalisten benutzt und das Bauhaus in die kommunistische Ecke rückt.
Doch ebenso wie der Sozialismus sein Heilsversprechen nicht einzulösen vermochte, ebenso hat die Bauhausarchitektur das menschliche Wohnbedürfnis nicht nur nicht mustergültig befriedigt, sondern im Gegenteil, das Bauhaus hat das menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit und Behaglichkeit nach allen Regeln der Kunst vergewaltigt.
Es sind vor allem, aber nicht nur, die konservativen Politiker im Magdeburger Landtag, die sichtlich erschüttert sind angesichts dieser neuen Stufe des Kulturkampfes der AfD. Detlef Gürt von der CDU.
Man muss erstmal Luft holen nach der Rede. Also am Anfang war ich total entsetzt. Jetzt bin ich eigentlich froh, dass Sie gesprochen haben, weil klar ist, wo Sie stehen. Und nach dem Dritten Reich gibt es nun eine zweite politische Kraft, die Bauhaus verbieten oder niedermachen oder schikanieren will. Die hat drei Buchstaben, die heißt AfD.
FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack ergänzt, die historische Parallele zu den Nationalsozialisten sei bis zur Formulierung des AfD-Antrags offensichtlich.
Die Begrifflichkeit Irrweg der Moderne ist nicht Ihre Erfindung, sondern es ist die Erfindung des Rassenideologen Paul Schulze-Naumburg, der in seinem Buch 1928 Kunst und Rasse sich mit der Verfremdung mit dem Bauhaus auseinandergesetzt hat. Sie haben heute den Beweis erbracht dafür, dass Sie das Gedankengut von Paul Schulze-Naumburg in sich tragen, und zwar in der tiefsten Form.
Der Angriff aufs Bauhaus markiert ein wiederkehrendes Muster bei der AfD. Kunst müsse den Traditionen verpflichtet sein. So wollte die AfD Sachsen-Anhalt schon im April das 250. Jubiläum des Malers Caspar David Friedrich nutzen, um einen Landesmalereipreis auszuloben, der den, Zitat, kulturellen Einebnungstendenzen begegnen solle, damit spezifisch deutsche Malerei nicht aussterbe. Neben der emotionalen Landtagsdebatte hat sich auch die Direktorin der Bauhausstiftung in Dessau zu Wort gemeldet und geht in einem nüchternen schriftlichen Statement auf den AfD-Antrag ein. Stiftungsdirektorin Barbara Steiner schreibt, von einer einseitigen Bauhausglorifizierung im Zuge des Jubiläums könne keine Rede sein. Zitat:
Wir thematisieren die Aufbrüche, aber auch die Verwerfungen, die mit den Materialinnovationen zu Beginn der 1920er Jahre verbunden waren. Wir zeigen die schmutzigen Kehrseiten dieser materialen Höhenflüge. Wir zeigen die Zerstörung der Landschaften, den Ressourcenabbau, den Verlust an traditionellem Wissen und Verortungen. Wir ordnen das Bauhaus in diese Entwicklungen ein.
Am Ende erntete die AfD von allen Fraktionen im Magdeburger Landtag Kritik. Der Bauhausantrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.
Niklas Ottersbach berichtete aus Magdeburg. Seit den EU-Wahlen im Juni sitzt die Schriftstellerin Sibylle Berg im Europaparlament und hat vermutlich nun deutlich weniger Zeit zu schreiben. Immerhin hat sie noch zusammen mit Regisseur Ersan Montag eine Theaterfassung ihres Romans »Vielen Dank für das Leben« erarbeitet. Das Buch erschien 2012 und handelt von einem intergeschlechtlichen Menschen namens Toto. Toto heißt nun das Theaterstück, das gestern Abend am Wiener Burgtheater uraufgeführt wurde und nicht nur Geschlechter, sondern auch Genregrenzen sprengen wollte. Unser Kritiker Martin Thomas Pesel weiß, ob das gelungen ist.
Dieser Mensch hat von Anfang an keine Chance. Toto wird im Ostdeutschland des Jahres 1966 geboren.
Herzlichen Glückwunsch! Es ist ein...
Toto ist ein Hermaphrodit.
Es ist ein...
Weder Junge noch Mädchen.
Dass ein Kind mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren wird, ist ja keine Seltenheit. Wir können da operativ erstaunliche Dinge machen.
Doch der Arzt macht nichts. Toto wird der Einfachheit halber als Junge bezeichnet. Die verwahrloste Mutter weiß nicht, wer der Vater ist, gibt das Kind in ein Heim und stirbt. Es beginnt ein Leben voller Güte und Menschenliebe. Selbst geliebt zu werden, bleibt Toto aber bis ins hohe Alter verwehrt. Sibylle Berg schrieb die trostlose Geschichte 2012 in ihrem Roman mit dem sarkastischen Titel »Vielen Dank für das Leben« auf 400 Seiten auf. Toto oder »Vielen Dank für das Leben« ist eine Mischung aus Oper und Brecht-Weilschem Singspiel geworden. Komponiert von Beni Brachtl, dirigiert von Christoph Huber, gespielt von einem neunköpfigen Live-Orchester im Orchestergraben und gesungen von 10 Schauspielprofis der Burg.
Wann immer Sie einen anderen treten können, Sie werden es tun.
Die morbide Opulenz von Bühnen- und Kostümbild wird dem unerwarteten Genre durchaus gerecht. Ersan Montag hat ein verfallenes zweistöckiges Haus auf die Drehbühne gestellt, das als Klinik und Kinderheim ebenso dient wie später als bunte Bar auf der Reeperbahn, wenn Toto in den Westen kommt und die Geschichte unweigerlich voranschreitet.
Mit einem für ihn ungewohnten Unbehagen klingelte Toto an Roberts Tür. Dieser öffnete eine Viertelstunde später und hastete sofort wieder in seinen Salon und beobachtete im Fernsehen, wie sich Flugzeuge in Hochhäuser bohrten.
Theresa Vergo hat Ensemble und Komparserie in Kostüme gesteckt, die die Funktionen der Figuren bis zur absoluten Kenntlichkeit vergrößern. Den Opernsänger Robert, den Arzt, die bäuerliche Säuferfamilie und vor allem Toto selbst. Im hautfarbenen Ganzkörperpyjama mit rundem Glatzkopf wirkt Maria Happel nicht nur geschlechts-, sondern auch alterslos. Mit der teils schwierigen Musik kommt sie von allen am besten zurecht. Und indem sie das Sprechen verweigert und entweder singt oder schweigt, bringt sie das Katalysatorhafte der Figur effektiv zur Geltung.
Venedig. Goldenes Licht liegt über L.A.
Wie Orlando von Virginia Woolf wechselt Toto im Laufe der Zeit die Geschlechtszuschreibung und ist am Ende eine Sie. Just da begegnet sie ihrer Jugendliebe Kasimir, gespielt von Bruno Katumas. Doch der ist schwul, hasst sie und lässt sie im Stich.
Das Ding, Toto, das immer tat, als könnte die Welt es nicht beschädigen. Es lag nun da und schlief, war alt geworden und vertraute mir völlig. Seine erste und vermutlich letzte Liebe. Ich hasste mich, ich hasste Toto, ich hasste die Situation, die außer Kontrolle geraten war.
Dialoge gibt es keine. Die zahlreichen Nebenfiguren erzählen, was Toto passiert, während sie, unterstützt auch durch beeindruckende Lichtstimmungen und Videokunst, große Bilder bauen, opernhaft, manchmal krass, präzise choreografiert. In seiner Haltung zu den Themen der Geschichte bleibt Montag zwar so unentschieden wie das Geschlecht der Hauptfigur, doch setzt er sie durchaus anschaulich um. Das auf knapp 3 Stunden angelegte Stück allerdings krankt, besonders nach der Pause, an dem Übermaß an Romanhandlung. Zu schnell muss die Biografie weitererzählt werden, zu aussagearm präsentieren sich die Lieder. Wären wir wirklich in der Oper, dürften wir die folgende Frage nicht stellen. Im Burgtheater aber ist sie legitim. Warum singen die bloß alle so viel?
Sie werden es tun.
Toto nach Sibylle Bergs Roman Vielen Dank für das Leben. Am Wiener Burgtheater Martin Thomas Pesel hat das gesehen. Weniger Radioprogramme und weniger Spartensender, so wollen die 16 Bundesländer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgestaltet wissen. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich zwar nicht auf die Höhe des neuen Rundfunkbeitrags geeinigt, dafür aber einstimmig auf eine Reform. Sie wollen seine Hörfunkprogramme von nun 70 auf nur noch 53 verringert sehen. Auch im Fernsehen sollen Spartenkanäle wegfallen. Alexander Schweizer, SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, sagte heute in Leipzig zu Arte und zum bedroht geglaubten Kultur- und Bildungssender Dreisat.
Arte soll weiterentwickelt werden, seiner europäischen Kulturplattform. Und ich glaube, auch hier können die Angebote von Dreisat perspektivisch eine Rolle spielen. Ich glaube übrigens auch, dass Kultur in die Primetime gehört und auch ins Hauptprogramm gehört. Auch das ist etwas, was wir gerne mit anregen wollen. Die Interaktion, der Publikumsdialog soll gestärkt werden und wir wollen natürlich auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine demokratiefestigende Rolle behalten kann, sich insbesondere um jüngere und junge Menschen zu kümmern. Das tut er, wie ich finde, schon heute in guter Weise.
Danach hat sich Alexander Schweizer nochmals zur Zukunft und nicht zum Aus von Dreisat-Inhalten geäußert in unserem Medienmagazin Medias Res.
Es gibt die Idee aus einem Zukunftsrat, die wir auch aufgenommen haben, die Inhalte von Dreisat perspektivisch, also ohne Zeitvorgabe, ohne Deadline oder inhaltliche Vorgabe, in diese europäische Kulturplattform mit zu integrieren.
Wie und was dann wirklich genau eingespart wird, das sollen die Intendanten der Sender entscheiden. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, bedauert die Leipziger Einstimmigkeit. Sie bedeute weniger Kulturberichterstattung, weniger Informationen über Kultur in den Regionen, weniger kultureller Diskurs, kurz noch weniger Kunst und Kultur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als bislang. Die KI-Anwendung Midjourney war mit im Spiel bei einer Buchumschlaggestaltung im Verlag Oettinger. Und zwar beim jüngst erschienenen Band Skogland brennt, der Erfolgsautorin Kirsten Boje. Sie hatte der Verlag im Impressum transparent gemacht und mehrere Illustratoren haben das jetzt bei Spiegel Online kritisiert. Der Verlag Oettinger hat heute schnell reagiert. Er schließt in Zukunft die Nutzung generativer KI-Tools aus. Dem Deutschlandfunk schreibt der Verlag, KI kann und darf menschliche Kreativität niemals ersetzen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Urheberrechte der Kreativen zu verteidigen und zu schützen. Daher will Oettinger in Zukunft bei der Beauftragung von Illustrationen die Nutzung generativer KI-Tools ausschließen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Mehr zur Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig und zu Cem Özdemirs Ministerpräsidentenambitionen gleich in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Freitagabend.